Jürgen hat gesagt, zusammen Kirche in Oldenburg bauen, Menschen für Jesus erreichen, das ist uns wichtig, das verbindet uns, das merkt man, wenn man zusammen betet, dass da ein Geist ist, der uns eint. Und ich finde das schön, so eine Reich-Gottes-Perspektive zu haben, nicht nur zu sehen, was machen wir als FEG, was macht ihr als FCG, was machen andere Gemeinden, wo haben die ihre Vision, wo hat Gott sie hingestellt, sondern auch zu sehen, wo bauen wir insgesamt Reich Gottes, wo tut Gott durch das, was wir tun, hier sein Werk, wo baut er sein Reich auf? Und ganz konkret wird das bei uns darin, dass wir für euch beten. Wir als FEG beten für euch als FCG in unserer Mitgliederversammlung, in Gebetstreffen, wenn wir uns als Gemeindeleitung treffen, wir beten für euch. Und ich bitte euch auch, für uns zu beten, uns auch mitzutragen, auch zu sehen, hey, da sind noch mehr und wir wollen sie im Gebet begleiten und für sie da sein. Aus diesem Gebet ist etwas ganz Konkretes erwachsen. Wir waren zusammen als Gemeindeleitung, wir haben für euch gebetet und während eine Frau gebetet hat, hatte ich ein Bild in den Kopf bekommen und es war nicht so ein Bild, wo ich sagen würde, das kommt da und daher, es ging um einen Magneten. Und ich habe jetzt nicht so viel mit Magnetismus zu tun normalerweise und auch sonst bin ich nicht damit beschäftigt, aber auf einmal hatte ich dieses Bild gehabt von einem Magneten. Und zuerst war Chaos gewesen, lauter kleine Eisenteile, die kreuz und quer lagen, überall verstreut. Und dann kommt dieser Magnet und alles fängt an, sich auszurichten. Alles, was vorher völlig durcheinander war, richtet sich auf diesen Magneten aus. Ich habe gedacht, okay, Gott, spannend, interessanter Eindruck. Was mache ich denn jetzt damit? Ich hatte das so ein, zwei, drei Tage für mich behalten. Da habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal Jürgen eine WhatsApp. Und vielleicht kennt ihr das, macht immer so einen kleinen Vorspann. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich sag's dir einfach mal, du kannst da gucken, für dich prüfen, ob das irgendwie dran ist oder nicht. Wenn nicht, dann pack es einfach weg. Aber ich habe es auf dem Herzen, dir das zu sagen für eure Gemeinde. Und dann habe ich das so geschrieben, gesagt, ja, interessant, klingt spannend. Hast du denn noch eine Idee, was dieser Magnet, was das bedeutet, wer das ist? Und die erste Antwort natürlich ist immer Jesus. Das lernen wir in der Kinderkirche, im Kids-Club von klein auf, wenn wir da Kontakt haben. Jesus ist immer die richtige Antwort. Kann man immer sagen, passt immer und überall. Ich habe mir gesagt, nee, so einfach will ich es mir nicht machen. Ich will nicht einfach das Einfachste nehmen, sondern ich will hinhören, was das bedeutet. Ich habe Gott gefragt, wofür steht das? Was bedeutet das? Ich will mir das nicht leicht machen, nicht fromm machen, sondern ich will auf dich hören, was das zu bedeuten hat. Und dann vergingen wieder ein paar Tage und ich hatte es immer so im Hinterkopf, immer bewegt. Und dann hat Gott mir diesen einen Bibeltext gezeigt, über den ich heute predigen möchte. Und dieser Bibeltext hat klar gemacht, wer der Magnet ist und auf wen es ankommt. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, Matthäus Kapitel 14. Am Anfang des Kapitels steht, dass Johannes der Täufer enthauptet wird. Dieser Mann, der Großes bewirkt hat, der das Volk zur Umkehr umgerufen hat, der auf Jesus vorbereitet hat, der wird im Gefängnis enthauptet. Und Jesus zieht sich zurück. Ich frage mich, wie sehr das Jesus getroffen haben muss. So ein besonderer Mann, Johannes der Täufer, der wird einfach weggenommen. Wie kann das sein? Er zieht sich zurück mit seinen Jüngern. Er nimmt ein Boot, um an einen einsamen Ort zu fahren. Und während sie dorthin fahren, kriegen das Menschen mit. Und diese Menschen kommen drumherum gelaufen, um Jesus nahe zu sein. Sie kommen zu Jesus und er begegnet ihnen. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Er kümmert sich um sie. So wie ihr euch um diese Menschen kümmert, für sie betet, hat Jesus diese Menschen, die dort zu ihm kommen, im Blick. Am Ende gibt er ihnen zu essen, dieses Wunder. Von einem ganz wenig wird eine große Menge. Jesus macht die Menschen satt. Und dann wird es noch interessanter, ab Vers 22. Da sagt Jesus seinen Jüngern, fahrt zurück, steigt ins Boot unverzüglich jetzt sofort und haut hier ab. Und und fragt sie, was soll das denn? Was soll das, Jesus? Wieso schickst du die weg? Die sind mit dir unterwegs, die haben ja tolle Sachen erlebt. Wieso müssen die jetzt voranschreiten? Wieso müssen die vorfahren? Wieso bleibst du alleine mit diesen Menschen? Wieso verabschiedest du sie alleine? Und wir bekommen einen Hinweis darauf im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 14 bis 15. Johannes Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Dort steht, dass die Menge kurz davor war, Jesus zum König zu machen. Sie erkennen in ihm einen Prophet, sie wollen ihn zum politischen und religiösen Anführer ernennen. Und Jesus weiß, dass das nicht sein Auftrag ist. Es geht nicht darum, König zu werden, Politik zu betreiben, die Römer rauszuwerfen. Und diese Versuchung mag ähnlich zu sein wie damals, als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wurde. Alles lege ich dir hin, sagt der Satan. Alles lege ich dir zu Füßen. Alle Gewalt, alle Mächte, alles lege ich dir hin, alle Reiche, wenn du mich anbetest. Jesus widersteht damals der Versuchung und auch jetzt. Er schickt die Jünger voraus, in denen auch dieser Gedanke schlummert, dass Jesus der politische Befreier ist. Er schickt sie weg aus der Situation, damit es nicht noch komplizierter wird. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Jesus nimmt sich Zeit fürs Gebet. Es gibt ja immer die Beter, die sagen, morgens, du musst morgens beten. Morgens die beste Zeit. Willst du nicht vor dem Tag beten, bevor alles kommt, wie so hinterher? Hier ist mal eine schöne Stelle, dass man auch am Abend beten kann. Jesus nimmt sich am Abend eine intensive Zeit, um zu beten. Nach all dem Trubel, nach allem, was geschehen ist, nimmt er sich Zeit ganz allein mit seinem himmlischen Vater. Und ich glaube, das ist so wichtig. Jesus hat viel bewirkt. Er hat geheilt, er hat Wunder getan an diesem Tag. Aber er hat auch das Gegenstück dazu, die Zeit der Stille. Intensive Zeiten mit Gott haben sind wichtig. Nicht nur tun und machen, Großes vollbringen, großes Zeugnis ablegen, sondern immer wieder auch alleine mit Gott sein. Und wenn das ins Ungleichgewicht kommt, dann wird irgendwann dieses Große, was ich alles tue, nicht mehr bestehen können, weil da kein Gegengewicht da ist. Dieses Gegengewicht, dass ich mit Gott allein bin, dann, wenn mich keiner sieht. Während Jesus mit Gott im Gespräch ist, erleben seine Jünger etwas ganz anderes. Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und später lesen wir, dass es bis in die Nacht hineingeht, bis spät in die Nacht, bis 3 Uhr morgens. Sind diese Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, die er berufen hat, die er jetzt vorgeschickt hat, hier, haut ab, gebt Gas aufs Boot mit euch, fahrt zurück, alleine. Alleine ohne ihren Meister, alleine ohne den, der Wunder bewirken kann, der sie in der Hand hat, der sie berufen hat, der sie sendet. Sie sind allein auf sich gestellt in diesem Boot. Und der Sturm wird stärker und stärker. Die Wellen schlagen höher und höher. Und was macht Jesus? Warum ist Jesus nicht da? Weil er betet. Wie ist das mit uns? Wie geht es uns das in unserem Leben? Kennen wir das? Große Sachen, die uns Angst machen, die uns bedrohen, die uns einschüchtern, wo fragen, Jesus, wo bist du? Wieso hörst du mich nicht? Wieso bist du nicht da? Wieso kann ich dich nicht spüren? Gerade jetzt in dieser Situation. Und so mag es den Jüngern auch gegeben sein. Und Jesus betet. Jesus betet zu seinem Vater und ich glaube auch für die Jünger. Was tun wir, wenn das Chaos übermächtig wird? Wenn uns Dinge bedrohlich erscheinen, gehen wir ins Gebet oder haben wir dafür keine Zeit mehr, weil alles andere so wichtig ist und wir irgendwie dieses Chaos in Ordnung bringen müssen? Jesus betet, während seine Jünger im Chaos zu versinken drohen. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Jesus geht auf dem Wasser. Er geht seinen Jüngern entgegen. Er geht ihnen nach. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so in Seenot gewesen bist. Ich war mal auf der Müritz mit meiner Familie. Wir hatten ein Motorboot, sind gefahren. Auf einmal kommt da so nach und nach so ein Sturm auf. Wir wollten noch in einen bestimmten Hafen einfahren. Und der Sturm wurde stärker. Und die Wellen waren auch ganz schön groß. Und ich musste noch so vorher so eine Kurve drehen, weil Untiefen waren. Auf einmal kamen die Wellen voll von der Seite. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, dann schaukelt es ganz schön. Meine Frau hatte ziemlich Angst gehabt. Vorne meine Tochter fand es cool. Die eine war noch im Kinderwagen, die war ein paar Monate alt. Die war auch ganz zufrieden und es war echt schon ganz schön bedrohlich. Wie mag das den Jüngern gegangen sein? Es sind zum Teil erfahrene Seeleute dabei, aber wenn du auf einmal diese Kraft merkst und du spürst, du bist nur ein Spielball davon, du hast es nicht unter Kontrolle, dann kriegst du ganz schön Muffensausen. Und in dieser Situation, in dieser Angst, in diesem Chaos, kommt auf einmal eine Person auf dich zu. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Auf dem Wasser geht Jesus. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Was ist das hier? Was passiert jetzt auch noch? Meine Güte, wir haben eh schon alles hier nicht mehr unter Kontrolle. Der Wind ist da, der Sturm ist da, die Wellen schlagen hoch und dann auch noch ein Gespenst, was uns irgendwie hier begegnet. Und es ist stockdunkel, mitten in der Nacht. Sie sehen fast nichts mehr und dann diese Person. Die Jünger sind am Boden zerstört. Sie haben keine Kraft mehr. Sie wissen nicht weiter. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Erschreckt nicht. Habt Mut. Ich bin's. Ich bin gekommen und stehe euch bei. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und ich werde diesen Schritt gehen. Ich habe mich gefragt, was ist da in Petrus Kopf abgegangen? Wieso hatte er auf einmal den Eindruck, ich muss jetzt hier aussteigen aus dem Boot und meinem Meister entgegengehen? Was hat ihn dazu veranlasst? Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat die eine Idee. Auf jeden Fall geht er nicht eigenmächtig los. Er steigt nicht einfach aus und geht auf ihn zu, sondern er sagt, wenn du das bist, Jesus, wenn du das wirklich bist, dann befiehl du mir. Und auf dein Wort hin werde ich dieses sichere, einigermaßen sichere Boot verlassen, den letzte Sicherheitsmöglichkeit, die letzte Chance, dich festzuhalten, werde ich aufgeben und ich werde mich in dieses Chaos begeben mit dem Blick auf dich. Was macht Jesus? Er sagt, komm. Mehr sagt er nicht. Komm. Komm auf mich zu. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Ich weiß nicht, ob ihr schon auf dem Wasser gelaufen seid. Ich habe das jetzt noch nicht hinbekommen. Mal gucken, wie das noch wird im Laufe der Zeit. Aber hier passiert das. Nicht Jesus geht allein auf dem Wasser, sondern einer seiner Jünger verlässt das sichere Boot, setzt seine Füße auf Wasser und kann darauf gehen. Und ich glaube, es war genauso gewesen. Petrus konnte im Vertrauen auf Jesus, mit dem Blick auf Jesus, Jesus im Fokus, über dieses Wasser gehen. Über diese Chaosmacht, die so bedrohlich ist. Ich finde das stark an Petrus. Petrus drängt es immer wieder zu Jesus. Wir sehen verschiedene Texte in der Bibel, wo Petrus nicht wartet, bis irgendwas abgeklärt ist, bis irgendwas geordnet ist, bis alle Arbeit getan ist, sondern wie Petrus auf Jesus zurennt, wie er auf ihn zurennt, wie er aus dem Boot springt, ins Wasser an einer anderen Stelle, um möglichst schnell bei ihm zu sein. Und auch hier wieder wartet er nicht ab, Wenn du das bist, Jesus, befiehl mir und ich will zu dir. Ich will dir nahe sein. Ich will nicht die sichere Boot noch behalten, sondern ich möchte dir nahe sein. Nicht an meinen Sicherheiten festhalten, sondern dir begegnen. Also befiehl mir und ich komme auf dich zugelaufen. Wie geht das dir? Läufst du Jesus entgegen? Bist du bereit, mal was loszulassen, was dir Sicherheit gibt? Wo du denkst, was, jetzt gerade in die Situation, jetzt, wo gerade das größte Chaos ausbricht, wo ich arbeitslos geworden bin, wo ich vielleicht ein Familienmitglied verloren habe, wo mir das Wasser bis zum Hals steht, jetzt gerade Jesus, soll ich das Letzte, was ich habe, den letzten Stängel, die letzte Sicherheit auch noch aufgeben? Petrus tut das. In dem Chaos geht er noch einen extra Glaubensschritt. Wie ist das mit mir selber? Ich merke, dass ich oft erst alles andere geordnet haben möchte. Oder an anderen Stellen, dass ich sage, geh du schon mal vor, ich mache gerade noch hier Ordnung. Ich muss das noch aufräumen und das noch vorbereiten. Geh du schon mal vor zu Jesus. Petrus tut das nicht. Und ich glaube, manchmal sollten wir nicht so höflich sein, wenn es darum geht, Jesus zu begegnen. Dann sollten wir nicht sagen, geh du doch vor. Mach du doch zuerst. Ich muss dir noch das und das vorbereiten. Das ist wie bei Maria und Martha, die beiden Schwestern. Die eine arbeitet die ganze Zeit, die andere sitzt einfach bei Jesus an den Füßen, um von ihm etwas zu hören. Sei nicht so höflich, wenn es darum geht, mit Jesus Zeit zu verbringen, wenn es darum geht, Jesus zu begegnen, sondern renn auf ihn zu, lass alles stehen und liegen, verlass das, was dir Sicherheit gibt, um ihm nahe zu sein. Höflichkeit ist hier fehl am Platz. Das ist nur etwas Vorgeschobenes. Trau dich, geh Schritte auf Jesus zu. Komm, sagt dir Jesus, komm. Und er sagt es auch dir, komm auf mich zu. Warte nicht ab, bis sich alles geklärt hat, sondern heute, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Doch als Petrus merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Der ist die ganze Nacht auf dem Wasser, die ganze Nacht stundenlang kämpfen wir gegen diesen Sturm an, gegen die Wellen, es wird immer stärker. Dann sieht er Jesus, er sagt, befiehl mir, er steigt aus dem Boot hinaus in dieses Chaos und dann merkt er, oh, ganz schön stürmisch hier. Meine Güte, ganz schön was los, das habe ich nicht gewusst vorher. Was mache ich denn jetzt? Der hat das doch alles mitbekommen vorher. Aber als er merkt, da ist Jesus, da zündet es bei ihm geistlich durch und er geht diesen Schritt, um dann wieder zurückzufallen auf das, was ihn vorher so bedroht hat. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Petrus verliert Jesus aus dem Fokus. Und das, was vorher so bedrohlich war, von dem er weggeschaut hat, wird umso mächtiger. Wo schaust du hin? Ich habe mir so vorgestellt, ich sitze in diesem Boot, ich steige aus, hier auf Jesus zu, was würde ich machen? Vielleicht erstmal ein Selfie. Hier, ich gehe auf dem Wasser, FG Pastor Oldenburg. Was würdest du tun? Würdest du vielleicht zu den Jüngern gucken? Hey, habt ihr es gesehen? Ich gehe auf dem Wasser. Ich, Petrus, ne? Hier von den 12 Jüngern, ganz vorne dabei. Oder würdest du auch gucken auf die Wellen, auf das Chaos, den Sturm, den Wind? Wo würdest du hinsehen? Würdest du auf Jesus sehen und sagen, mein Blick soll auf Jesus gerichtet bleiben? Oder würdest du anfangen, auf dich selber zu schauen? Wow, was ich hier gerade erlebe. Zu gucken, was denken denn die anderen um mich herum über mich? Für mich immer ein großer Wachstumsbereich, mich davon zu lösen, was andere über mich denken. Oder siehst du das Chaos? Wie soll ich hier rauskommen? Gott, ich habe meine Mutter verloren. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe das verloren. Mir wird alles weggerissen. Ich stehe hier vor einem Abgrund. Und Jesus sagt, komm, schau auf mich. Ich führe dich dadurch. Jesus im Fokus behalten, darum geht es. und nicht auf die anderen Dinge zu sehen. Manchmal sind wir Meister darin, diese anderen Dinge managen zu wollen. Das, was uns überwältigend erscheint, zu regeln, zu ordnen, irgendwie hinzukommen. Aber die Antwort ist, zuallererst auf Jesus zu schauen. Und das ist auch die Antwort gewesen, die Gott mir auf dieses Bild hingegeben hat. Der Magnet ist Jesus und er bleibt Jesus. Und wenn ihr auf Jesus schaut, dann wird sich alles andere ordnen. Dann wird das, was jetzt Chaos ist, wo euch umgibt, auf einmal eine neue Ausrichtung bekommen. Und es kommt nicht darauf an, an diesen ganzen Dingern rumzudoktoren, sondern Jesus im Fokus zu haben. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das ist kein konkreter Handlungsplan. Aber es ist wichtig, daran festzuhalten. Jesus im Zentrum, alles andere sortiert sich, richtet sich nach ihm aus und das Chaos lichtet sich. Wie können wir auf Jesus schauen? Wie geht das konkret? Was hat Jesus getan? Er hat sich eine intensive Zeit genommen, um mit Gott in Kontakt zu sein. Er hat sich alleine zurückgezogen, bevor er auf das Wasser gegangen ist und hat mit Gott Beziehung gepflegt. Gott kennenlernen durch sein Wort. Wir haben das vorhin gesungen, dass wir hoffen, dass sein Wort geschieht. Und dafür müssen wir wissen, was darin steht. Wissen, was die Werte von Jesus sind, worauf es ankommt. Nicht auf den anderen sehen, sondern allein auf Jesus. Wo schaust du zuerst hin? Auf dich selbst? Vielleicht auch auf das, was du selber gut kannst? Auf die anderen? Was denken die über mich? Auf das Chaos, was sich umgibt? Oder zuallererst auf Jesus? In dieser Woche haben mich einige Dinge ganz schön beschäftigt und mich gefragt, wie löse ich die? Und so am Ende der Woche ist mir klar geworden, hey, ich kann das bei Jesus abgeben. Ich muss diese ganze Last nicht tragen, wie das alles werden soll. Ich kann das bei Jesus abgeben. Und das ist so erleichternd. Gib deine Last bei Jesus ab und trag nicht alles selbst. Du hast es eh nicht in der Hand. Jesus hat es in der Hand. Doch als Petrus merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Herr, rette mich. Ein kurzes Gebet, das du sprechen kannst. Dort, wo du stehst, dort, wo du versinkst, dort, wo du nicht weißt, wie das weitergehen soll. Herr, rette mich. Ich habe es nicht mehr in der Kontrolle. Ich brauche dich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Jesus sagt nicht, ha, du hast versagt. Das war's, jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Guck, dass du zurück zum Boot kommst, damit reingeklettert kommst. Jesus reicht die Hand hin, dem, der versinkt. Jesus zieht ihn wieder raus und gibt ihn nicht auf. Herr, rette mich. Das bedeutet, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Jesus, ich brauche dich. Ich dachte, ich kriege es alleine hin. Jetzt habe ich dort auch das Chaos gesehen. Ich versinke und merke, ich brauche dich. Das ist Einsicht, das ist Bekenntnis. Das ist Klarheit bekommen. Ich, toller Typ, pack's nicht. Ich brauche dich, Jesus. Herr, rette mich. Du bist der Retter. Du bist es, der diese Situation unter Kontrolle hast. Und du kannst mich auch hier herausholen. Sofort streckt Jesus seine Hand aus. Er wartet nicht ab. Seine Hilfe ist nah. Und hielt ihn fest. Was ist das für ein starkes Wort? Jesus hält dich fest. Wenn du sagst, Jesus, rette mich, ich brauche das, ich brauche Vergebung von meiner Schuld, ich habe es nicht gepackt, mein Leben ist ein Chaos und Jesus hält dich fest. Um dich herum bleibt das Chaos, aber du bist mit Jesus verbunden und kannst dich an ihm festhalten. Trotzdem führt Jesus Petrus auch vor, was in seinem Leben nicht in Ordnung ist. Du Kleingläubiger, Du Kleingläubiger. Ich habe mir gedacht, wow, wenn ich erstmal auf dem Wasser gehen kann, dann wäre es schon ein riesen Glaubensschritt. Petrus hat es geschafft und Jesus nennt ihn Kleingläubiger, weil er mal kurz zur Seite geschielt hat. Wie ist das mit meinem Glauben? Wie kleingläubig bin ich? Was traue ich Gott alles zu, wo ich sage, ich so insgeheim, das kann Gott gar nicht schaffen. Will mir nie laut sagen, nie in einem Gebet sagen. Aber manchmal handeln wir so, als wenn wir das denken würden. Gott, das ist eine Nummer zu groß für dich. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum zweifelst du an den Zusagen Gottes? Warum hältst du dich daran fest? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist das, was am Ende steht, dieser Geschichte. Und ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist, wo du den so einsortierst. Glücklichmacher, Gebetserhörer, vielleicht noch Erlöser, aber auch Gottes Sohn, der dem Anbetung gebührt, der, vor dem ich mich niederwerfe, den ich anbete, den ich über alles in meinem Leben stelle, oder ist Jesus nur so ein Bedürfniserfüller? Jesus möchte mehr sein. Er möchte das sein, was Petrus ausgesprochen hat. Herr, Herr, rette mich. Du bist der Herr in meinem Leben. Ich vertraue dir. Ich merke, ich kriege es nicht gebacken. Mein Leben ist ein Chaos. Ich strecke dir meine Hand aus und sage, rette mich. Und Jesus hält dich fest. Du bist wirklich Gottes Sohn. Das bekennen seine Jünger. Da ist mehr als nur ein Prophet, mehr als ein Mensch, der irgendwelche politischen Ambitionen hat. Hier ist der Sohn Gottes, der sie führt und leitet. Ich weiß nicht, was du mit diesem Bild machst, was du daraus machst, mit diesem Magneten, aber ich möchte dich einladen, das mal so weiter zu bewegen und zu gucken, wo in meinem Leben richte ich mich nicht nach Jesus aus. Wo ist eigentlich Chaos, weil mein Blick nicht auf Jesus gerichtet ist? Und wo lasse ich es zu, dass Jesus mein Leben neu ausrichtet, auf ihn ausrichtet? Und das kann schmerzhaft sein. Es kann sein, etwas aufgeben zu müssen für dich, kann das bedeuten. Es kann sein, einen Neuanfang zu wagen. Und Jesus nicht nur Freund zu nennen, sondern auch Herrn zu nennen, dem du nachfolgst. Ich fasse zusammen. Intensiv im Gebet. Jesus nutzt intensive Gebetszeiten. Er ist nicht nur der große Held, der große Wundertäter, der von Massen spricht, sondern ist vor allem der, der die Stille sucht mit seinem Vater. Oder eine Ausgeglichenheit da ist. Hier vor Menschen, hier ganz alleine, nur du und Gott. Ihr beide, diese Zeiten brauchst du, wenn du für Gott ein wirksames Werkzeug sein möchtest. Laufe direkt zu Jesus. Lass nicht die anderen vor, führe nicht irgendwelche Sachen an, sag, ich muss erst das und das geordnet haben, dann gehe ich auf Jesus zu. Ich muss erst mein eigenes Chaos hier lichten, sondern renne auf ihn zu und sag, Jesus, ich möchte bei dir sein. An allererster Stelle dir nahe sein, mit dir Kontakt, Beziehung haben. Und alles andere ordne ich dem nach. Du darfst Rettung erwarten von Jesus. Wenn du sagst, Herr, hilf mir, Herr, rette mich, dann darfst du darauf Anspruch erheben, dass Jesus dich retten wird. Das hat er verheißen, uns zu retten. Von Schuld, von Sünde, irgendwann auch ganz und vollständig von allem Gebrechen. Daran darfst du dich festhalten und erwarten, dass Jesus dich festhält. Jesus hält dich fest. Und er lässt dich nicht los. Ich möchte dich einladen, Jesus wahrhaftig anzubeten. Nicht nur als den Gefallenvollbringer, der irgendwie das Leben so ein bisschen netter macht, sondern als jemanden, der Herr in deinem Leben ist. Vor dem du bereit bist, niederzuknien, dich vor ihm hinzuwerfen und sagen, Jesus, du allein. Du allein sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich möchte beten.